SWR 2 Lesenswert Magazin.
Die Leipziger Buchmesse naht und mit ihr der Auftritt der Niederlande und Flandern als Gastland. Oder vielleicht müsste man korrekter sagen, als Gastregion. Und deshalb erscheinen gerade viele neue Bücher aus der Gegend. Auch Der ehrliche Finder von Lise Spitt. Dieser ehrliche Finder, das ist ein Junge namens Jimmy. Er ist 9 Jahre alt und wohnt in einem flämischen Dorf, irgendwann Ende der 1990er Jahre. Und in dieses Dorf hat es auch die Ibrahimis verschlagen, eine kosovo-albanische Flüchtlingsfamilie. Einer ihrer Söhne heißt Tristan und er ist Jimmys Sitznachbar in der Schule. Gleich spreche ich mit Lise Spitt über ihren Roman, doch zuerst hören wir mal, wie das ist mit den beiden Jungen und mit der Schule.
Alles, was Jimmy in jenen ersten Wochen fürchtete, nämlich, dass sie in der Klasse voneinander getrennt würden oder dass sich Tristan jemand anderem würde anschließen wollen, erwies sich als unbegründet. Die Lehrerin garantierte ihm, dass sie bis zum Ende des Schuljahres nebeneinander sitzen bleiben dürften. Ihnen wurde lediglich aufgetragen, die Plätze zu tauschen, weil sich herausstellte, dass Tristan auf dem rechten Ohr schlecht hörte. Wenn Jimmy nicht aufpasste, lief er die ganze Zeit mit einem breiten Grinsen auf den Lippen herum. Einem Grinsen, das er aber doch besser zu unterdrücken versuchte, weil die Mobber aus der 5. und 6. Klasse nicht merken durften, dass er, Slois Streberlaus, Sloischen Kackmäuschen, endlich mal Glück hatte. Sie würden es sofort zerstören, so wie sie sein lächelndes Gesicht auf dem großen Schulfoto am schwarzen Brett auf dem Gang durch eine Heftzwecke ersetzt hatten. Die Lehrerin hatte Tristan, als er sich nach ungefähr 2 Monaten mit Hilfe von Stichwörtern verständlich machen konnte, in einer eigens ihm gewidmeten Erdkundestunde mit dem Zeigestock auf der Karte zeigen lassen, wo genau er herkam und welchen Weg er zurückgelegt hatte. Vom Nordwesten des Kosovo, durch den Nationalpark nach Montenegro, durch Albanien, über das Adriatische Meer bis zum Stiefelabsatz von Italien. Sie waren tagelang fast ohne Essen durch die Berge geirrt. Die Kleinsten der Familie wurden von den Größeren mitgeschleppt. Kosovo lag in Luftlinie ungefähr 2000 Kilometer von Belgien entfernt. Aber sie waren keine Vögel. Sie hatten Grenzposten passieren müssen. 2-mal kehrte der Zeigestock von Italien auf dem Landweg nach Albanien zurück. 2-mal waren sie nach der lebensgefährlichen Überquerung des Meeres in einen Bus zurück nach Albanien gesetzt worden. Beim 3. Mal hatten sie es geschafft, obwohl sie 1/2 Kilometer vor der Küste aus dem Boot gestoßen worden waren. Sie waren auch keine Fische. Ein Kind der Familie, mit der sie das kleine Boot teilten, hatte sich nicht bis ans Ufer retten können. Die Karte hatte einen Maßstab von 1:6 Millionen. Jimmy rechnete aus, wie viele Meter Tristan hatte marschieren müssen, um hierher zu gelangen. Es war ein Wunder, dass er noch 2 Füße hatte, dass sie nicht bis über seine Knöchel abgelaufen waren. Die Lehrerin hatte den Weg mit Klebestreifen markiert, die bis zum Ende des Schuljahrs an der Karte hängen blieben. Beim Anblick dieser gewundenen Route und der Vielzahl an anderen Richtungen, die möglich gewesen wären, überkam Jimmy jedes Mal ein Gefühl der Erleichterung. Tristan hätte überall landen können, in sämtlichen Ländern der Erde, in allen Dörfern, allen Schulen, allen Klassen. Aber er war ausgerechnet in Belgien, in Bovenmeer, in der Gemeindegrundschule, in der 3. Klasse, hier neben ihm gelandet.
Ja, Jimmy und Tristan sind Freunde und das ist für beide sehr gut in Der ehrliche Finder, dem neuen Roman von Lise Spitt, die jetzt bei mir im Studio ist. Guten Tag, Frau Spitt.
Hallo, Guten Mittag.
Ja, Sie sind eine der bekanntesten flämischen Autorinnen. 2 sehr erfolgreiche und auch sehr dicke Romane haben Sie bislang veröffentlicht. Ihr neuer Roman, der ist aber sehr viel dünner, sehr viel schmaler. Und das kommt, weil dieser Roman eine Auftragsarbeit war. 2023 war Der ehrliche Finder das sogenannte Boekeweekgeschenk, das berühmte niederländische Bücherwochengeschenk. In Deutschland gibt es sowas leider nicht. Erklären Sie uns doch, was das ist, ein Boekeweekgeschenk.
Het Boekenweekgeschenk in Nederland is een initiatief dat in Nederland al.
Das Bücherwochengeschenk gibt es in den Niederlanden schon seit etwa 60 Jahren. Jedes Jahr wird da ein Autor gebeten, einen Kurzroman zu schreiben oder eine Novelle. Und die darf nur 24.000 Wörter lang sein. Das ist also ein sehr scharf umrissener Auftrag. Und dieses Buch erscheint während der Bücherwoche als Geschenk an die Leser. Jeder, der in dieser Woche im Buchhandel ein niederländischsprachiges Buch kauft, kriegt das Bücherwochengeschenk gratis dazu. Das heißt, dass mein Buch »Der ehrliche Finder« in einer Auflage von 650.000 Exemplaren erschienen ist. Wenn man also gefragt wird, so ein Bücherwochengeschenk zu schreiben, dann ist das einer der ehrenvollsten Aufträge, die man im niederländischen Sprachraum bekommen kann.
Ja, das ist sowas wie der Ritterschlag in der niederländisch-flämischen Literaturszene. Ein Jahr vorher wird auch schon bekannt gemacht, wer das Bücherwochengeschenk für das nächste Jahr schreiben wird. Und das ganze Land wartet dann voll Spannung auf das Produkt. Hat sie das beim Schreiben nervös gemacht?
Ja, ich war sehr nervös, sicher, omdat de pers eigentlich.
Ja, ich war sehr nervös, weil die Presse so ein Bücherwochengeschenk oft krass niedermacht. Vielleicht liegt es daran, dass man es gratis kriegt, dass da so besonders kritisch und schadenfroh drauf geschaut wird. Deshalb war es schon ungewöhnlich, dass mein Buch sehr positiv aufgenommen wurde.
Positiv empfangen ist. Es ist eigentlich keine einzige negative Rezension verschienen, was echt lobend.
Es gab keine einzige kritische Rezension. Das war natürlich toll, denn am ersten Abend der Bücherwoche gibt es immer einen Ball, wo die ganze Literaturszene im Gala-Outfit aufläuft. Und es gab schon Jahre, in denen über den Autor des Bücherwochengeschenks hinterrücks gekichert wurde. Aber mir ist es besser ergangen und ich konnte den Abend daher auch genießen.
Vor mir selbst houden, das war sehr fein.
Sie erzählen nun in dem Roman von einer jungen Freundschaft. Also da ist eben einerseits der flämische Junge Jimmy und auf der anderen Seite der Flüchtlingsjunge Tristan Ibrahimi. Die Ibrahimis sind Kosovo-Albaner, die 1999 vor den serbischen Angriffen fliehen mussten. Sie haben alles verloren, sie sind traumatisiert, aber als große Familie immerhin noch vollständig. Sie sind zu Fuß bis nach Belgien gelaufen, wo sie vorerst bleiben dürfen. Diese Freundschaft für die beiden Jungen, das ist ein großes Glück für beide, oder?
Ja, ich denke, anfanglich haben sie alle beide, finden sie alle beide sehr iets wat ze nodig hebben in elkaar. Jimmy verlangt heel erg naar een vriend.
Ja, anfangs geben sie einander viel. Jimmy braucht jemanden, den er seinen Freund nennen kann, auch um sich selbst durch den anderen ein bisschen zu vervollständigen. Und Tristan sucht jemanden, der ihm die Sprache und die Gebräuche des Dorfes beibringt. Auch ein bisschen jemanden, der sich seiner erbarmt. So sorgen die beiden im Grunde füreinander. Jimmy hat endlich einen treuen Freund und Tristan hat jemanden, der ihn ins Dorf integriert. Aber es gibt auch einen Altersunterschied von 2 Jahren zwischen ihnen. Und die Freundschaft kriegt deshalb auch ein paar Risse. Das merkt man schon zu Beginn des Buches. Doch bis dahin hatten die beiden bereits ein paar sehr schöne Freundschaftsjahre.
Von glückseliger Freundschaft absitzen eigentlich.
Ja, die Probleme treten dann auf, weil die Ibrahimis auch zurück sollen. Sie werden abgeschoben oder sie sollen abgeschoben werden. Zwei gute Freunde, ich las, dass Sie eine ähnliche Geschichte selbst erlebt haben. Sie haben das Buch Elbi Senelay gewidmet. Das steht vorne auf der ersten Seite. Wer ist Elbi Senelay?
Elbi Senelay ist eine von meinen besten Jugendfreundinnen.
Elbi Senelay ist eine meiner besten Jugendfreundinnen. Sie war die Tochter einer großen kosovo-albanischen Familie, die in meinem flämischen Heimatdorf aufgenommen wurde. Und ich habe sie für dieses Buch aufgesucht. Wir hatten uns bestimmt 15 Jahre lang nicht mehr gesehen. Ich bin irgendwann nach Brüssel gezogen und sie ist im Dorf geblieben, hat Kinder bekommen und eine Familie gegründet. Ich wollte mit ihr über Kriegstraumata sprechen. Ich war ja im Alter von 9 bis 14 mit ihr befreundet und wir haben damals nie über den Krieg gesprochen. Als wir uns wieder sahen, hat sie dann viel von den Dingen erzählt, die sie auch erst später verarbeiten und in Worte fassen konnte. Und das war für mich eine wichtige Informationsquelle über die Traumata eines Flüchtlings. Die kannte ich selbst ja nicht, denn ich lebe ja schon mein ganzes Leben lang in relativ sicheren Verhältnissen in Flandern. Deshalb habe ich ihr das Buch am Ende auch gewidmet. Denn ich hätte es nicht ohne sie und ohne unsere Freundschaft schreiben können. Sie hat mir zum Beispiel sehr spezifische Details erzählt, wovon mich eins besonders beeindruckt hat. Sie schläft noch heute und ist inzwischen, so wie ich, 36 Jahre alt, mit eingeschaltetem Licht. Da läuft mir echt ein Schauer über den Rücken. Ich habe dieses Detail auch im Buch verarbeitet. Oder auch, dass die ganze Familie in den ersten Monaten in Flandern sicherheitshalber in einem Zimmer schlief. Das ist die intime Welt einer Flüchtlingsfamilie, von der im Dorf natürlich niemand etwas wusste. Aber heute kann Elbi über diese Zeit sprechen. Sie haben alle eine Niederlassungserlaubnis und alle Kinder haben eigene Familien gegründet. Ja, ohne sie hätte ich dieses Buch nicht schreiben können.
An haar opgedragen, omdat ik het zonder haar nooit had kunnen schrijven.
Tatsächlich beschreiben sie genau diese Dinge auch, also dass die Familie in einem Zimmer zusammenschläft auf so einer Art Matratzenlager. Das findet der junge Jimmy natürlich total super, weil es ein Spielplatz ist für ihn, aber er weiß nicht, was dahinter steckt. Und als er einmal da übernachtet, dann erlebt er das eben auch, dass alle zusammenschlafen da und auch aus Angst und das Licht bleibt an und die Leute haben Albträume. Ja, sie stammen aus einem kleinen Ort in der Nähe von Antwerpen, Viersel. Diesen Ort haben sie insbesondere in ihrem Roman Und es schmilzt ja gezeichnet. Es war ein ziemlich düsteres, depressives Bild von einem Dorf. In Bezug auf die Ibrahimis jetzt aber sind die Bewohner dieses Dorfes, es ist dasselbe Dorf, sind die Bewohner hilfsbereit und nett. Also hat das Dorf auch helle Seiten.
Ja, ich hatte eigentlich bei dem Schreiben von meinem Debütroman habe ich
in meinem Debütroman habe ich mir etwas von der Seele geschrieben, das auch in so einem Dorf steckt. Alles Düstere und dass die Menschen nur glauben, einander zu kennen, aber doch oft etwas zu verheimlichen haben. Damals wurde ich oft gefragt, ob die Leute aus meinem Dorf nach meinem Roman nicht sauer auf mich waren und ob das da wirklich so schlimm ist. Ich habe damals natürlich nur einen Teil des Dorflebens genauer beleuchtet. Jetzt aber wollte ich eher sowas wie eine Ode ans Dorf schreiben und das hervorheben, was so eine kleine Gemeinschaft zu tun imstande ist. Die hellen Seiten einer Dorfgemeinschaft. Denn die kosovo-albanische Familie war sowas wie das Projekt des ganzen Dorfes. Jeder wollte etwas beitragen. Elbi hat mir auch noch mal erzählt, wer im Dorf alles etwas für sie getan hat. Und es war noch viel mehr, als ich gedacht hätte. Es gab da sehr viele stille Wohltäter. Manche gaben Geld. Einer hat den Kindern das Autofahren beigebracht, sodass sie ihren Führerschein schafften. Einer fuhr die Kinder zum Schwimmunterricht oder mit der Mutter zum Einkaufen. Manche sorgten dafür, dass die Familie regelmäßig Nachrichten aus dem Kosovo erhielt. Oder sie sind sogar mit ihnen in die Schweiz gefahren, weil es auch dorthin Teile der Familie verschlagen hatte. Und ich wollte gerade diese Seite zeigen, dass ein Dorf die Kraft hat, sich um so eine Familie zu kümmern. Dieser Roman ist daher viel wärmer als Und es schmilzt, mein Debüt.
Es ist eigentlich ein warmer Verhaal als mein Debüt, Es schmilzt, ja.
Es ist auch eine sehr lustige Geschichte. Zum Beispiel spielt das Sammeln von Flippo-Plastikkärtchen aus Chipstüten eine große Rolle. Oder auch die Hilfsbereitschaft, die Sie geschildert haben, die führt dazu, dass ein bisschen zu viel abgegeben wird und irgendwann müssen die Ibrahimis ein Schild an die Tür machen. Wir haben schon alles, danke, bitte nicht noch mehr. Es ist sehr, sehr lustig. Gleichzeitig entwickelt sich die Geschichte aber auch so ein bisschen ins Schwermütige. Da geht es dann um Dynamiken unter Kindern. Die Kinder, die irgendwas planen, wir wollen nicht zu viel verraten, aber die etwas planen, was dann durchaus gefährlich werden kann und auch gefährlich wird. Das ist etwas, was es auch schon in Ihren vorherigen beiden Romanen gab. Diese Kinderwelt, die durchaus auch gefährlich werden kann, das interessiert Sie, oder?
Ja, ich denke, dass das Punkt, warum uns
ja, der Moment, in dem sich Unschuld und Schuld verkehren. Es gibt im Leben eines jeden Kindes einen Moment, in dem ein bestimmtes Verhalten weitreichende Folgen haben kann und die Unschuld verloren geht. Diese dünne Trennlinie finde ich sehr interessant. Auch wie Kinder irgendwann anfangen, Erwachsene nachzuahmen und auch anfangen, mit Macht zu spielen. Das passiert ja auch zwischen Jimmy und Tristan. Es kommt zu einem Machtspiel.
Tristan bedenkt einen Plan und er zwingt.
Tristan schmiedet einen Plan und zwingt Jimmy mitzumachen. Jimmy hat sehr große Angst vor dem Schwimmen und die Geschwister bitten ausgerechnet ihn, in einen Kanal zu springen und so zu tun, als würde er ertrinken. Dann könnte Tristan ihn nämlich retten. Er würde dann der Held des Dorfes sein und vom Königspaar ausgezeichnet werden. Und dann dürfte die Familie in Belgien bleiben. Was die Kinder da aushecken, das ist natürlich nicht mehr unschuldig. Mit meinem Roman habe ich die warme Seite von Freundschaft beleuchtet, aber ich habe auch gezeigt, dass sie durch eine kleine Handlung völlig entgleisen kann. Also wenn das Vertrauen beschädigt wird. Es braucht nicht viel passieren, um eine perfekte Freundschaft zu brechen.
Die Perfektion zu halen und just zu brechen eigentlich.
Jetzt treten die Niederlande und Flandern gemeinsam als Gastland bei der Leipziger Buchmesse auf. Sie werden da auch ihr Buch präsentieren. Und das Ganze läuft unter dem lustigen Motto Alles außer Flach. Gastland, eigentlich müsste man sagen eben Gastregion, denn das verbindende Element ist ja die niederländische Sprache. Merkt man Ihrem Roman, mal abgesehen von Ortsnamen, merkt man Ihrem Roman eigentlich irgendwo an, dass er ein flämischer ist und kein niederländischer?
Er ist ein großer Gemeindedeler unter den Niederlandse.
Ja, da gibt es natürlich viel geteilte Kultur. Aber es gibt im Buch auch viele kleine Gebräuche, kleine Namen. Selbst die Flippos, die Jimmy sammelt, waren in Flandern anders als in den Niederlanden. Ein Leser aus den Niederlanden wird ganz sicher merken, dass das Buch flämisch ist. Es ist auch anders geschrieben. Wir konstruieren in Flandern unsere Sätze anders. Oft werden flämische Bücher auch für das niederländische Publikum angepasst. Wir Flamen sind daran gewöhnt, unsere Schriftsprache zu verniederländischen. Ich selbst versuche immer, einen Kompromiss zu finden. Ich will mein flämisches Idiom behalten, mit einigen eigenen Worten, die man in Holland nicht kennt, aber der Leserschaft doch auch ein bisschen entgegenkommen und meinen Text anpassen, damit es keine Missverständnisse gibt. Im Deutschen merkt man das natürlich nicht mehr so. Ich habe mit Helga van Beuningen eine fantastische Übersetzerin, aber sie hat den Text im Deutschen natürlich nicht dialektal eingefärbt, sondern hat ihn einfach ins Hochdeutsche übertragen.
Sie hat vertaalt nach einem deutschen Dialekt oder so. Es ist gewoon allgemein Deutsch, ja.
Sie treten jetzt gemeinsam mit den Niederländern auf. Ist das für Sie auch natürlich, so zusammen aufzutreten? Oder denken Sie manchmal, Flandern könnte sich auch mal alleine präsentieren oder vielleicht zusammen mit Wallonien als Gastland Belgien?
Ich finde es logischer, um hier mit Nederland zu stehen, als es geht um Literatur.
Ich finde es logischer, im Literaturkontext mit den Niederländern zusammen aufzutreten. Wir teilen einfach sehr viel. Gemeinsame Sprache, gemeinsame Autoren. Literarisch betrachtet ist Belgien ja sehr gespalten. Ich kann im französischsprachigen Belgien nur gelesen werden, wenn mein Buch in Paris übersetzt wurde, also in Frankreich. Und die Wallonen wiederum müssen in die Niederlande, um ins Niederländische übersetzt zu werden. Denn da sitzen die großen Verlage. Ich finde es daher sehr natürlich, dass wir uns hier als eine Literaturregion präsentieren. Ob man das dann flämisch oder niederländisch nennt, finde ich eigentlich weniger wichtig, als hier gemeinsam aufzutreten.
Minder belangrijk dan het feit dat wij hier samen staan.
Und gemeinsam werden Sie auftreten. Die Buchmesse wird spannend. Und auch vorher und nachher und auch in anderen Städten treten niederländische und flämische Autorinnen und Autoren auf. Mein Name ist Katharina Borchert und hier im SWR2-Studio war Lise Spitt mit ihrem neuen Roman Der ehrliche Finder, aus dem Niederländischen übersetzt von Helga van Beuningen, erschienen im Verlag S. Fischer. Lise Spitt, vielen Dank für den Besuch.
Heel graag gedaan.
Gern geschehen.